Stress, lass nach. Das ist der etwas griffigere Titel für die Predigtreihe, die eigentlich einen etwas längeren Titel verdient hat. Aber der ist halt etwas länger zu lesen. Da heißt es, mach Schluss mit allem, was dich hetzt und komm bei Gott an. Das ist, da steht's richtig. Also, Stress, lass nach, mach Schluss mit allem, was dich hetzt, komm bei Gott an. Da geht es also nicht nur darum, dass irgendwie ein Stress nachlässt, sondern da geht es auch um uns, um eine Aktivität, um eine Entscheidung. Mach Schluss mit allem, was dich hetzt und komm bei Gott an. Wir haben 4 Termine dafür vorgesehen in dieser Predigtreihe und heute wollen wir über Sabbat nachdenken. Und Sabbat, das heißt im Hebräischen aufhören. Das heißt eigentlich einfach nur aufhören, eine Tätigkeit, also oder gerade keine Tätigkeit, etwas lassen, eine Entscheidung für etwas treffen. Und darum soll es heute auch gehen, nämlich dass wir aufgerufen sind, Entscheidungen zu treffen. Und es gab in den 80er Jahren ein Buch, das heißt, oder das gibt es heute auch noch, nur noch im Antiquariat, ist halt 1985 aufgelegt worden, da heißt es, wir amüsieren uns zu Tode. Und 1984 ist das schon passiert, aber 1987 dann erst das Buch, der Urknall im Medienlabor. Und bei diesem Buch, wir amüsieren uns zu Tode, da geht es um Urteilsbildung im Zeitalter der Unterhaltungsindustrie. Und die Frage wird da gestellt, was passiert eigentlich, wenn in Medien und Politik die Logik des Entertainments, also der Unterhaltung, Einzug hält? Was ist, wenn das Zerstreuungsgeschäft an die Stelle von Erkenntnisstreben und Wahrnehmungsanstrengungen tritt? Also etwas, was uns momentan wieder in einer Aktualität berührt mit Fake News und Lügenpresse, Worte und alles, was so rumschwirrt, aber die Folge oder das, was wir da erleben, ist teilweise die Folge von einer Entwicklung, die schon viel älter ist. Und dieses Buch, wir amüsieren uns zu Tode, wird dann eben als ein prophetischer Blick verstanden, was passiert, wenn Journalismus, Bildung und Religion zum Gegenstand von Unterhaltung werden. Das ist das, was wir uns immer wieder klar machen müssen. Wir leben in einer Welt von Informationen oder in einer Welt, in der mit Informationen Geld verdient wird, in der um unsere Aufmerksamkeit gebuhlt wird und in der alles versucht wird, uns zu fesseln, uns vor dem Bildschirm zu halten. Und es gibt Untersuchungen, die letzte vom ARD/ZDF, Massenkommunikation, Langzeitstudie 2023 in Auftrag gegeben. Da heißt es, dass jeder Deutsche und jede Deutsche ab 14 Jahren im Durchschnitt 412 Minuten Medien pro Tag nutzt. 412 Minuten. Das sind, wenn ich das richtig rechne, fast 7 Stunden eines Tages. Und eine Studie, nicht damit es immer heißt, die jungen Leute, die wären so nur drin, also jeder Deutsche ab 14 Jahren im Durchschnitt. Und bei jungen Leuten hat man festgestellt, auch in einer Studie aus 2023, dass Jugendliche immerhin nur 224 Minuten am Tag online sind. Medienkonsum. Dann wird unterschieden, was die alles sehen und tun und was Streaming ist und was man in WhatsApp verbringt und wie auch immer das geht. Wir haben das letzte Mal schon, als Stefanie die Predigt gehalten hat, darüber nachgedacht, wie oft wir zum Handy greifen. Wir waren, glaube ich, alle erschüttert. Ich meine, die Zahl wäre 2007 Mal am Tag gewesen, also irgendeine irre Zahl, die man sich kaum vorstellen kann. Und was dann passiert, ist, dass wir einen sozialen Druck haben. Einen sozialen Druck für umfassende digitale Teilhabe und für eine Online-Präsenz. Und dieser Druck steigt einfach. Wer nicht die letzte Streaming-Serie bei wem auch immer gesehen hat, ist in einem bestimmten Beziehungskreis, in dem er lebt, gar nicht mehr angesagt. Also du kannst ja gar nicht mitreden. Oder wer bei der Online-Präsenz nicht selber eine makellose Online-Präsenz hat, der hat keine Leute, die ihm folgen. Und was für Blasen das zum Teil treibt, bis zu Hungertod und Abstürzen von Hochhäusern und allem anderen, das waren die Zeitungen dann voll von, aber mit etwas, was auch selber presseseitig gemacht worden ist. Und es gibt übrigens insofern dann jetzt folgerichtig ein neues Krankheitsbild. Ich hatte davor auch noch nicht von gehört. Das ist die Entertainment-Angststörung. Also das, die Unterhaltungs-Angststörung. Das heißt, die Angst, dass man nicht alles mitkriegt und nicht an allem teilhaben kann. Das ist das, was passiert, wenn wir uns in diesen Sog mit hineinziehen lassen. Und die Folge davon ist, wir haben keine Zeit, wir haben keine Energie für alle Wünsche oder für alle unsere Ziele. Das ist etwas, was die Bibel schon lange kennt. Das ist keine so neue Erkenntnis, nur es prägt inzwischen das Leben von Menschen, das Alltagsleben von Menschen, das Alltagsleben von uns. Wir müssen uns eingestehen, die Zeit, die wir haben, ist endlich. Der Mensch ist aber eigentlich als Gegenüber zu Gott geschaffen, also als ein Wesen, was auf Unendlichkeit angelegt ist. Aber unsere irdische Zeit ist begrenzt und es gelingt uns nicht, alles da hineinzubringen. Und da aber der Druck entsteht, es müsse eigentlich alles hinein, kommt es dann zu Belastungsstörungen, zu Angststörungen und dazu, dass wir uns letztendlich in dem Bestreben, doch alles in unser Leben hineinzukriegen. Jede Reise, jede Erkenntnis, jedes Buch, jeden neuen Film, jedes Theaterstück, das, was uns auch immer interessieren mag oder in unserer Bezugsgruppe von Bedeutung ist, da reinzupacken, da ist dann letztendlich das Ergebnis, wir überfordern uns permanent und wir sind permanent erschöpft. Das soll, wie wir alle, die wir mit Jesus leben, das soll eigentlich nicht so sein. Jesus hatte ja einen ganz anderen Ansatz, den er den Menschen seiner Zeit und auch uns heute noch sagt. Da sagt er nämlich, kommt her zu mir, alle, die ihr am Ende seid, abgearbeitet und mutlos. Ich will euch Erholung und neue Kraft schenken. Lebt im Einklang mit mir und lernt von mir, denn ich bin voller Sanftmut gegenüber allen und bin geprägt von wahrer Demut. Wenn ihr mich zum Vorbild nehmt, wird euer ganzes Leben zur Ruhe kommen. Wenn ihr mit mir im Gleichklang lebt, könnt ihr aufblühen. Die Lasten, die ich euch zu tragen gebe, sind leicht. Wenn ihr jetzt sagt, komisch, den Text, der kommt mir bekannt vor, den kenne ich aber doch ganz anders. Da war doch immer von einem Joch die Rede und ein schweres und ein leichtes Joch. Und Joch, wer sich noch in der Landwirtschaft auskennt, ist dieses Ding, was man sich über die Schulter legt oder was man früher den Tieren auferlegt hat, wenn sie im Paar gingen und dann zum Beispiel einen Pflug über den Acker zogen. Das war das Joch, das lag hier oben auf der Schulter, entweder bei Mensch oder auch bei Tieren. Und man hat dann immer gedacht, was erzählt Jesus von diesem Joch? Ich wusste das auch nicht, bis ich mal nachgelesen habe. Das Joch war eigentlich das, was die damaligen Rabbiner ihre Lehre nannten. Also das, was sie ihren Schülern vermittelten, das nannte man auch Joch. Und deswegen kommen solche Worte zustande, mein Joch ist brauchbar oder mein Joch ist leicht. Und hier ist es in diesem Text schon übertragen in das, was es eigentlich bedeutet. Nämlich, wenn Jesus sagt, komm mit mir in mein Joch ist leicht, was ich dir auferlege oder eigentlich, was ich mit dir teile. Dann wird auch die Botschaft, glaube ich, klarer, dass es um etwas geht, sich mit Jesus praktisch im Gleichschritt zu bewegen. Daher kommt auch dieser Begriff, der ist übrigens in allen Übersetzungen drin, und lernt von mir. Lasst euch auf das, was ich euch lehre, ein und lernt von mir. Geht mit mir gemeinsam. Und das, finde ich, ist eigentlich ein ganz tolles Bild, was Jesus da den Menschen der damaligen Zeit sagt und uns heute auch noch. Dieses Geh mit mir, lern von mir, lerne meinen Lebensstil. Wir sind heute so sehr darauf aus, Erkenntnis zu gewinnen über Dinge und auch zu wissen. Und wir sind eine Wissensgesellschaft geworden. Und das ist von extremer Bedeutung auch für die Weiterentwicklung in einer Gesellschaft, dass wir auch das Wissen fördern. Aber wir sind zum Teil eben arm geworden, weil uns die Zeit fehlt, für Gemeinsamkeit, für von Jesus lernen, von Jesus einen Lebensstil lernen. Das wird uns auch leider, ist mir auch so gegangen, im Kindergottesdienst und später im biblischen Unterricht und später in vielen Predigten nicht beigebracht. Da geht es um Regeln befolgen, da geht es um auch vor Gott demütig sein, aber dass Jesus die Menschen einlädt, einen Lebensstil von ihm zu lernen, der eine Existenz auf dieser Erde sinnvoll macht und gut macht, das kommt häufig zu kurz, glaube ich. Und wenn wir das jetzt mal so betrachten, als wenn wir da eine Ausbildung bei Jesus haben könnten, mit diesem Geh mit mir im Einklang oder so wie es hier heißt, geh mit mir im Gleichklang, dann ist das etwas, was sich durch unser Leben durchzieht. Das ist auch nicht einfach, irgendwann schnipp ist es da und dann sind wir auf einmal im Gleichschritt, so wie man in Militärkolonnen das sieht, wenn das eingeübt wird, im Gleichschritt zu gehen, brumm, 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 dann tanzt mal einer aus der Reihe, dann wird er wieder da reingepfiffen und dann auf Takt geht das los im Gleichschritt. Darum geht es nicht, dass das so eine einmalige Anordnung ist und dann geht es einfach im Gleichschritt. Jesus hat ganz bewusst gesagt, lernt von mir. Und was er betont ist, ich bin von Herzen demütig und sanftmütig, aber und er verheißt, euer Leben wird zur Ruhe kommen, wenn ihr von mir lernt. So, jetzt aber die Frage an uns, wie soll das denn gehen? Und der John Mark Comer, über dessen Buch wir nachdenken, der hat das mal so formuliert, der sagt, wenn deine Ausbildung bei Jesus, oder andersrum, nicht wenn, sondern deine Ausbildung bei Jesus muss in deinen Terminkalender und deine Lebenspraxis einfließen, sonst wird sie einfach nicht vorkommen bzw. stattfinden. Eigentlich denkt man, ja, so, ich bin glaubend unterwegs und anderes. Ich fand das für mich auch erstmal etwas zum Schlucken und harten Tobak, denn gerade der Terminkalender ist ja oft empfunden von uns das Folterinstrument. Rappelvoll mit Einträgen, es überschlägt sich eins nach dem anderen. Aber ich glaube, das ist wichtig und nachdenkenswert. Deine Ausbildung bei Jesus muss in deinem Terminkalender und deine Lebenspraxis einfließen, sonst wird sie einfach nicht vorkommen. Und dann stellt sich die Frage, wenn wir das ernst nehmen und sagen, ja, das leuchtet mir ein, wenn es um erlernte Lebenspraxis und Lebensstil geht, dann ist eben die Frage, wo ist denn dann dieser Ausbildungszeit bei Jesus Eintrag in meinem Terminkalender, in meiner Lebenspraxis? Oder wo ist das, was Jesus ja auch verheißt, du wirst Ruhe bei mir finden? Wo ist dieser Finde Ruhe bei Jesus Eintrag in meinem Terminkalender, in meinem Tagesplan, in meinem Wochenplan? Oder dieser Schöpfe Kraft bei Jesus Eintrag? Man kann jetzt fragen, was war Jesus denn eigentlich wichtig in seinem Leben, wenn es um die Einladung dazu ging, im Einklang, im Gleichklang mit ihm das Leben zu lernen und das Leben zu gestalten. Und das waren die Punkte, die wir uns auch für die Predigtreihe vorgenommen haben. Beim letzten Mal hatten wir über Stille und Einsamkeit gesprochen, die Jesus gesucht hat, zum Teil ne, nach Stresstagen trotzdem fast oder lange vor Sonnenaufgang aufgestanden, um zu beten und Zeit mit seinem Vater zu haben. Heute geht es um Sabbat, um Aufhören. Und die beiden nächsten Predigten sollen über einfach leben und entschleunigen gehen. Auch Dinge, die Jesus vorgelebt hat. Und wir fragen uns ja dann, ja, aber was war Jesus wichtig am Sabbat? Und warum war der Sabbat eigentlich? Also dieses Aufhören, dieses zur Ruhe kommen vor Gott, warum war ihm das eigentlich wichtig? Und dann sehen wir, dass wir in der Bibel da schon sehr früh Hinweise finden. Das erste ist, was wir gerade im Eingangsvers gehört haben, dass nämlich Gott den siebten Tag zum Ruhen genutzt hat. Er hat gesehen, er hatte alles geschaffen, er hatte Himmel und Erde geschaffen. Und dann heißt es, dass er am siebten Tage ruhte und dass er den Tag gesegnet hat und geheiligt hat. Und dieses Wort, dass er den Tag gesegnet hat, ist erstaunlich am Anfang der Bibel, als es noch um die Schöpfungsgeschichte geht. Denn es wird in der Schöpfungsgeschichte nur von dreimal berichtet, dass Gott segnet. Nämlich als er die Tiere geschaffen hat, als er den Menschen geschaffen hat, beide Bereiche unserer Welt sind von Gott gesegnet und dann segnet Gott einen Tag und sagt, dieser Tag soll gesegnet sein, geheiligt sein. Jetzt kann man lange darüber nachdenken, was das bedeutet, was das Wort Segen in diesem Fall bedeutet. Eigentlich soll es Glück, gut gehen, Frieden. Es sind ganz unterschiedliche Bedeutungen dafür möglich. Aber Gott hat gesagt, dieser Tag ist mein Tag, der soll mir gehören. Und das ist dann auch den Israeliten mitgeteilt worden, als sie dann nach langer, langer Zeit aus Ägypten ausziehen und am Berg Sinai sind, also frisch aus Ägypten raus, aus der Sklaverei, da schärft Gott ihnen das nochmal ein und lässt dem Mose ihnen das auch nochmal sagen. Da heißt es dann, denke an den Sabbattag und halte ihn heilig. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Der siebte Tag ist aber ein Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Und dann kommt da die Begründung, dass nämlich Gott eben am den siebten Tag, den siebten Schöpfungs- oder den Tag nach der Schöpfung, aber zur Schöpfung gehörend als Ruhetag vorgesehen hat. Gott hat diesen Tag als Ruhetag genommen, er ruhte am siebten Tag und hat den Sabbattag, also den Aufhörentag, lass alles los Tag, gesegnet und geheiligt. Aber dabei bleibt es nicht, denn das Volk Israel ist ja dann 40 Jahre durch die Wüste gewandert, weil sie Gott eben nicht gefolgt waren. Und da ist eine Generation herangewachsen, die wusste das schon gar nicht mehr mit dem Sklavendasein, mit dem Versklavtsein zur Arbeit, ohne Rechte, ohne alles und jeden Tag schuften müssen bis zur völligen Erschöpfung oder bis zum Tod. Das war denen nicht mehr bewusst, die Generation war gestorben. Und deswegen wird es ihnen, bevor sie in das Land Israel einziehen, nochmal eingeschärft, aber eben mit diesem anderen Zungenschlag, der dann kommt, sondern der eben da sagt, ihr wart Sklaven in Ägypten und Gott hat euch mit starker Hand herausgeführt. Und wenn man das jetzt mal in unsere Zeit überträgt, dann ist es vielleicht wirklich nachdenkenswert zu sagen, sind wir eigentlich Sklaven der Umstände, unseres Terminkalenders, der Verpflichtungen. Und das ist etwas, das muss ich mir selber sagen. Und da kann ich nicht von vorne predigen und sagen, ihr müsst das so machen, ich bin da schon lange durch, überhaupt nicht. Sondern wir sind so getrieben, wie ich das zu Anfang gesagt hatte, mit Medienkonsum und anderem, wo wir alles dran teilnehmen und was wir alles wollen und erreichen wollen und es einfach nicht schaffen und erschöpft sind und überfordert. Und das sagt Gott den Israeliten damals, denkt dran, dass ihr versklavt wart. Aber dieser Ruhetag, den ich euch schenke, ist das Geschenk von Freiheit, von ganz vor mir sein, von ja, selbstbestimmt klingt jetzt an diesem Punkt unglücklich, aber es ist eigentlich genau das. Ganz vor Gott da sein, in einer Bestimmung, in einer Entscheidung, die ich dafür treffe, für Gott treffe, und Gott dann da ist und sich finden lässt und mir begegnen möchte. Also insofern ein ganz wichtiges Element, dieses Gedenken daran, wir waren Sklaven in Ägypten für das Volk Israel, wir empfinden uns manchmal als Sklaven unserer Umstände, unserer Lebensumstände und arbeiten darin bis zur Erschöpfung und kommen nicht zur Ruhe. Und das Schlimme daran ist, wir verlieren darüber häufig als erstes unsere Beziehung zu Gott aus dem Blick, weil alles andere im Laufe eines Tages so auf uns einströmt, dass wir dafür manchmal gar keinen Blick haben. Wir sind gereizt, wir explodieren, wir werden ungerecht, auch uns gegenüber, aber insbesondere auch anderen gegenüber. Und das ist etwas, was Gott ja für unser Leben gar nicht möchte. So, jetzt springen wir nochmal in das Neue Testament, in ein weiteres Element oder ein weiteres Puzzleteil. Ja, Puzzleteil ist nicht, ein weiteres wichtiges Element, was Jesus seinen Jüngern sagt, nämlich da geht es um den Weinstock. Da geht es um die Geschichte, nicht die Geschichte, sondern das, was Jesus seinen Jüngern im Johannesevangelium sagt. Und es ist schon in den letzten Kapiteln, ich habe das schon mal vor Jahren hier gesagt, ab Kapitel 13 bis Kapitel 21 im Johannesevangelium sind gerade mal etwas mehr als 24 Stunden. So, das heißt, ein Großteil des Johannesevangeliums betrifft diese Zeit, gibt die Zeit wieder, in der Jesus nochmal ganz intensiv mit seinen Jüngern über das spricht, was wichtig ist. Und da sagt er ihnen dann, nachzulesen im Johannesevangelium im Kapitel 15, ich selbst bin der echte Weinstock, bleibt ganz eng mit mir verbunden, so wie ja auch ich in euch bleibe. Eine Weinrebe kann aus sich selbst heraus keine Trauben hervorbringen, das geht nur, wenn sie mit dem Weinstock verbunden bleibt. So ist es auch bei euch. Ihr könnt nur dann etwas bewirken, wenn ihr fest mit mir verbunden seid. Ich selbst bin der Weinstock und ihr seid die Weinreben. Jeder, der mit mir verbunden bleibt, so wie ich fest mit ihm verbunden bin, der bringt viel Frucht hervor. Jetzt kann man sagen, ja, das geht runter wie Öl. Und ich glaube auch, wenn ich mich umgucke, würdet ihr mir zustimmen, dass ich sage, das kann eigentlich eine Basis für emotionale Gesundheit und ein gesundes geistliches Leben sein. Dieses bei Jesus bleiben, zu dem er seine Jünger ermahnt. Fest mit Jesus verbunden bleiben, ja, das ist eine Basis dafür. Aber ich glaube, wir kommen auch da wieder an die gleiche Überlegung. Wenn dieses Fest mit Jesus verbunden bleiben, und jetzt springt es natürlich etwas, weil unser Terminkalender ist einfach mit vielen Sachen angefüllt. Aber wenn dieses Fest mit Jesus verbunden bleiben, dieses mit ihm verbunden bleiben wollen, sich eben wiederum nicht in unserer Lebenspraxis wiederfindet oder in unserem Terminkalender, und ich setze jetzt mal Lebenspraxis vor Terminkalender, dann werden wir keine echte Lebensenergie finden. Dann werden wir keine Ruhe und keinen inneren Frieden finden und wir werden auch das, was Jesus von uns möchte, dass Gottes Wort sich und Gottes Gnade und Gottes Liebe in dieser Welt verbreitet, das wird nur schwerlich durch uns hindurch Gott gelingen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns einladen lassen von Jesus, dass wir das hören, seine Einladung. Sowohl kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr erschöpft seid, die ihr nicht mehr weiter könnt, und dann nicht nur in eine Schule gehen, sondern auch gesagt kriegen, von wo die Kraft strömt, nämlich von ihm her. Und wenn Jesus vom Sabbat spricht, dann geht es um dieses Loslassen. Da gibt es Menschen und Religionen, die legen da einen bestimmten Tag für fest und halten das ganz eisern ein. Ob das unsere Perspektive dafür ist, bei Jesus zu bleiben und bei ihm zu lernen in unserer Lebenspraxis, das weiß ich nicht, ob wir sagen, das ist der Sonntag, den wir möglichst frei halten von Arbeit, von Stress, von beruflichen Herausforderungen. Aber das, wozu uns Jesus einlädt, ist: Mach Schluss mit allem, was dich hetzt. Komm bei mir an, bleib bei mir. Und ich kann nur zu euch sagen, lass dich darauf ein. Und zu mir auch, lass dich darauf ein. Und zu uns allen, ja, lassen wir uns von Jesus einladen. Und dass wir das auch uns gegenwärtig machen können, über eine reine Verstandeslösung hinaus, dafür hat Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl eingesetzt, das Herrenmahl. Und das ist das, was wir gleich feiern wollen, weil es uns auch eine Möglichkeit eröffnet, eine haptische Erinnerung damit zu verbinden, so wie unser Gehirn halt arbeitet, nicht nur hören, sehen, auch haptisch, uns das nochmal zu vergegenwärtigen, was Jesus mit seinen Jüngern geteilt hat, wie Jesus mit seinen Jüngern das Leben geteilt hat und was er für uns getan hat, uns erlöst und zu einem Leben in Ewigkeit eingeladen. Und wenn David am Ende des 23. Psalms betet, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da, dann ist das eine da schon angelegte Perspektive, die Jesus seinen Jüngern noch viel deutlicher macht, dass er sagt, ich gehe euch voraus in meines Vaters Haus, da sind viele Wohnungen und ich mache Quartier für euch, aber ich bleibe auch bei euch, folgt mir nach, teilt euer Leben mit mir. Amen.